Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um den Gehorsam, der natürlich das innerste Wesen Christi dargestellt hat, der Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Und das in Gethsemane tritt das ja klar hervor, die Unterordnung des eigenen Willens und den Heilswillen des Vaters. Rahner unterscheidet zwischen einem funktionalen und einem religiösen Gehorsam. Mit funktionalem meint er, dass der Einzelne dem Willen der Gemeinschaft zu entsprechen hat und dass das einfach notwendig ist. Auch selbst bei einer demokratischen Meinungsbildung ist es im Letzten irgendwie immer einer, der dann anschafft, der die Richtung vorgibt. Eine Gemeinschaft kann nur dann existieren, wenn die hierarchischen Verhältnisse, wenn die, sag ich das mal, weltlich Kommandostrukturen da sind. Und da ist es einfach erwartet, dass wir auch als Priester nicht aus der Reihe tanzen sozusagen, sondern auch diesen rein von der Vernunft her geforderten Gehorsam auch vollziehen. Und selbst dann, wenn dieser Gehorsam nur funktional ist, weil es halt einfach notwendig ist für ein System, ist der, schreibt Rahner, mit Selbstverleugnung oft verbunden und dem Opfer von an sich berechtigten Wünschen einer Angleichung an den Willen eines Vorgesetzten. Auch wenn dieser an sich einen Vorzug hätte normalerweise ohne diese Situation. Diese Situation des Kreuzes, die auch mit diesem funktional verstandenen Gehorsam gegeben ist, fordert aber einen tieferen und spezifisch religiösen Gehorsam gegen Gott und seine Verfügung, die eben auch in diesem Fall oft eine unbegreifliche Vorsehung ist. Eine solche Interpretation der Last, die mit einer solchen Situation oft unvermeidbar gegeben ist, gehört notwendig zum priesterlichen Daseinsverständnis. Weil es eben im Letzten damit zusammenhängt, dass wir glauben, dass die Fügungen unseres Lebens, was uns begegnet, nicht Zufall sind, sondern letztlich aus der Hand des Vaters kommt. Das denke ich jetzt, hat es durchaus dann auch etwas mit dem religiösen Gehorsam zu tun. Was den klerikalen Gehorsam praktisch belangt und was er fordert, ist die konkrete Übung jenes Dienstes, in dem jemand sich dem ewigen Heil der Menschen weiht und so in der Weise das Werk Christi fortsetzt, in der Christus es getan hat. Paulus nennt das ihm von Gott zum Heil der Menschen anvertraute Amt eine Diakonie. Das klingt an etliche Bibelstellen und es ist auch gut, dass das Zweite Vatikan das wieder in den Vordergrund gestellt hat. Das priesterliche Tun, priesterlicher Dienst ist Dienst tun. Das ist vielleicht eine gewisse Korrektur, ja, gleich zu einem gewissen Klerikalismus, der in der Zeit vorher da war. Diese Gaben, die wir bekommen haben in der Weihe, die Fähigkeit, die Beichte abnehmen zu können, den eucharistischen Christus gegenwärtig zu setzen. Das ist nicht eine Gabe an die einzelne Person, die irgendwie herausgehoben ist. Es geht rein um einen Dienst, den wir am Volk Gottes zu vollziehen haben. Deshalb ist es gut, dass man das wieder ins Gedächtnis ruft. Auf der anderen Seite bringt das natürlich eine besondere Christusrepräsentanz mit sich, der auch Ehrfurcht und Gehorsam gebührt. Diese Diakonie ist der Dienst des Sklaven Christi, wie Paulus sich oft nennt, Römer 1,1, 2 Timotheus 2,24, übrigens die Mutter Gottes auch. Wir übersetzen das ein bisschen abgeschwächt mit Magd des Herrn. Wörtlich übersetzt meint es eigentlich Sklavin. Das stört uns natürlich, deshalb haben wir es abgeschwächt, weil Sklaven sein ein unwürdiges Sein ist. Aber es kommt rein auf den Vergleichspunkt an. Der Sklave hat keine Rechte über sich selbst, er tritt sie, hat sich völlig seinem Herrn abgetreten und das ist der Vergleichspunkt. Und so ist es letztlich auch in der Bezug des Menschen auf Gott. Und natürlich kann man das jetzt nicht in Spannung setzen zu der Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist einfach immer nur dieser eine Vergleichspunkt. Und dieser meint, dass wir eben unsere Eigenmächtigkeit, unseren eigenen Willen dem des Herrn unterzuordnen haben. In dem Sinn meint Paulus seine Sklavenschaft und sicher auch die Mutter Gottes. Denn als der Engel kommt, bittet er ja um ihr Ja und da sagt, ich bin die Sklavin, ich lasse über mich verfügen, wie der Herr über den Sklaven, über die Sklavin verfügt. Daher kann Sinn und Aufgabe des priesterlichen Dienstes und Lebens nur vom Leben dessen her verstanden werden, der sich selber zum Sklaven gemacht hat. Im Philipperhymnus heißt es ja auch genau, dass Christus zum Sklaven geworden ist. Er gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösepreis für die vielen zu geben. Nun kann aber ein solches Leben konkret nicht geführt werden, ohne den priesterlichen Gehorsam im eigentlichen Sinn. Denn dieser Dienst, diese Diakonie leistet der Kleriker in der Kirche als Diener eben dieser Kirche, in einer Kirche, in der alles in Ordnung geschehen muss. In Ordnung ist ein Zitat aus 1. Korinther 14, 10. Da Gott kein Gott der Zwietracht, sondern des Friedens ist, also ist auch ein Gott der Ordnung, an entsprechendem kreativen Chaos das Wort, aber es ist besser, sich auf 1. Korinther 14, 40 zu beziehen. Gerade in der Tat des Gehorsams kann der Priester davon überzeugen, dass er nicht sich und das Seine sucht, sondern wahrhaft ihn und sich hingibt und selber hingegeben wird für die Seelen. Ein schönes Wort, das aus 2 Korinther 12, 15 entnommen ist. Selber hingegeben wird für die Seelen. Der Dienst des Priesters fordert also aus seinem eigensten Wesen heraus den Gehorsam und macht den Priester so auch gleichgestaltet dem, der gehorsam war, bis zum Tod. Also insofern ist der Gehorsam wirklich das innerste Wesen auch, dass wir das vollziehen, was uns aufgetragen ist vom Herrn her und auch konkret von der Kirche her. Darf ihm den Segen spenden, segne, heile, schütze und behüte sie und segne auch die Kinder und alle Kinder auf dieser Welt. Bewahre sie auch vom Missbrauch. Dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.